Immer mehr Menschen gestehen sich ein, dass wir uns im Krisenmodus befinden und dass die Zeit vor 2020 nicht mehr zurückkehrt. Prepping, Goldinvestments, Notfallrucksack, Vorsorge für Stromausfälle? All das galt früher als übertriebene Schwarzmalerei, ist aber plötzlich Teil ganz normaler Gespräche. Spätestens mit den Spannungen rund um die Straße von Hormuz wird vielen bewusst, wie verwundbar zentrale Versorgungsadern sind und wie schnell geopolitische Konflikte direkte Auswirkungen auf den eigenen Alltag haben können. Doch sobald man realisiert, dass wir in einer Krise stecken, stellt sich die nächste Frage: Wo fange ich überhaupt an? Notfallrucksack packen? Lebensmittelvorräte anlegen? Für den Blackout vorsorgen? Einen Zweitwohnsitz im Ausland prüfen? Mein Vermögen in Sicherheit bringen? Die Möglichkeiten sind zahlreich. Du weißt ja, dass ich mit der Antifragilität immer ein klares Ziel verfolge: handlungsfähig bleiben. Deshalb zeige ich dir in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit Anja Katharina aus meinem Team die drei wichtigsten Maßnahmen zur Krisenvorsorge auf. Du kannst sie innerhalb von 14 Tagen umsetzen und damit deine Krisenfestigkeit deutlich verbessern. Hallo Anja Katharina.
Grüß dich, Ronny. Du hast mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, weil diese Fragen mich in letzter Zeit sehr beschäftigt haben.
Okay.
Erstmals mit dem Stromausfall im Winter in Berlin. Das hast du bestimmt mitbekommen. Das ist ja an dir noch näher dran als an mir.
Warst du da auch Tennis spielen zu der Zeit?
Ich war da gar nichts spielen.
Okay.
Aber da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich ja dich im Ohr hatte, wie ich denn für einen Stromausfall aufgestellt bin. Und nur kurze Zeit später kamen dann weitere kriegerische Auseinandersetzungen hinzu. Du hast die Hormuz-Blockade erwähnt und so weiter. Und ich finde, man kann total schnell den Überblick verlieren, wenn man sich fragt, wie man sich jetzt auf diese ganzen Ereignisse irgendwie einstellen soll und alles, was da noch kommen könnte. Und das fühlt sich überhaupt nicht antifragil an. Also ich fühle mich dann das Gegenteil von handlungsfähig.
Weil zu viel auf einmal ist, ne?
Ja.
Ja, Anja Katharina, Antifragilität bedeutet ja grundsätzlich nicht, dass man sich jetzt gegen alles gleichzeitig wappnet, sondern wir sollten uns auf die wenigen Dinge konzentrieren, die dir in möglichst vielen Situationen einen Handlungsspielraum ermöglichen. Wer versucht, alles auf einmal zu lösen, der wird ja, wie du es gerade auch schön beschrieben hast, wieder handlungsunfähig, weil er sich einfach erschlagen fühlt von der Fülle der Themen, die man da zu bearbeiten hat. Darum geht es in meinen drei Tipps, deine grundlegende Struktur zu optimieren und nicht immer den Blick auf Einzelereignisse zu richten.
Das finde ich extrem beruhigend. Mhm. Aber bevor wir uns diese drei Tipps angucken, bitte noch einmal eine ganz kurze Erklärung von antifragil für alle, die das erste Mal zuhören.
Ja, an der Stelle kommt ja eigentlich immer meine Schiffsmetapher, aber ich mache mal vielleicht ein anderes Beispiel. Anja Katharina, stell dir mal vor, du hast irgendwo bei Amazon Pakete bestellt. Und die kommen jetzt zu dir und jetzt gehen wir mal davon aus, in dem einen Paket ist was total Zerbrechliches drin. Gläser, Vasen, was weiß ich, was eben schnell kaputt geht. Da steht ja auf diesen Paketen dann auch immer, sind diese Aufkleber drauf, da steht drauf, Vorsicht zerbrechlich oder fragile steht da drauf.
Ne? Stimmt.
Genau. Das heißt, um Gottes Willen nicht fallen lassen.
Ja.
Das Ding reagiert negativ auf Stress.
Mhm.
Jeder Stoß, den dieses Paket abbekommt, führt zu einem Schaden. Also das heißt, das ist ein fragiles Paket oder ein fragiler Inhalt. Dann gibt es ein robustes Paket. Auf dem Paket ist gar nichts draufgeschrieben. Das ist egal, ob es runterfällt, ob man das schüttelt. Stress aus.
Mhm.
Es bleibt unverändert und stabil. Das ist ein robuster Inhalt.
Okay.
Und dann gibt es die dritte Kategorie, das dritte Paket. Und da steht dann die Aufschrift drauf, bitte unbedingt chaotisch behandeln.
So ein Paket
schüttle
ich
es,
nicht.
Lass es fallen, wirf's gegen die Wand, wirf's vors Auto, keine Ahnung. Ja, das Ding braucht Stress, das Ding wird durch Erschütterungen, durch Stöße, wird das einfach besser.
Okay.
Und das beschreibt ganz wunderbar die Unterscheidung zwischen diesen drei Zuständen und zeigt eben ganz deutlich, worauf es bei Antifragilität eigentlich ankommt.
Schönes Beispiel auch mal als Alternative zur Schiffsmetapher.
Ja.
Wie übertragen wir das denn jetzt ganz konkret von Paketen auf Krisenvorsorge und zum Beispiel mein Einstieg mit dem Stromausfall in Berlin? Wie wäre ich da fragil, robust oder antifragil?
Ja, dann nehmen wir doch mal das Thema Stromausfall in Berlin. Fragil bedeutet hier, dass du plötzlich gar nichts hast. Ne? Dein Licht geht aus, du kannst nicht mehr kochen, du hast keine Heizung mehr, kannst nicht baden gehen, duschen gehen. Warum? Weil du dich einfach aufs System verlassen hast. Du bist davon ausgegangen, dass alles seinen gewohnten Gang geht, dass hier nichts dazwischen kommen kann, dass dich nichts erschüttern kann. Wenn du robust bist, dann bedeutet das, du hast vielleicht dir ein paar Kerzen in deinen Schrank gelegt, du hast vielleicht ein kleines Notstromaggregat gekauft oder du hast eine Petroleumheizung oder sowas ähnliches, womit du den Stromausfall locker überstehen kannst. Also du bist dir schon bewusst gewesen, dass Dinge schiefgehen können und dass man sich davor wappnen muss. Ne? Und das sind eben die Robusten. Mhm. Und dann gibt es die Antifragilen, das geht deutlich weiter. Du hast zum Beispiel möglicherweise eine eigene vom öffentlichen Netz unabhängige Solaranlage mit Batteriespeicher auf deinem Balkon. Du produzierst deinen eigenen Strom, du kannst ihn jederzeit speichern, du kannst ihn nutzen für deine Zwecke, du kannst deinen Nachbarn damit vielleicht auch helfen und nach jedem weiteren Stromausfall optimierst du einfach immer wieder dein Setup, sodass dein System günstiger, effizienter, unabhängiger wird. Also das lernt. Mhm. Jeder Blackout macht dich also nicht schwächer, sondern stärker.
Okay.
Und das ist eben eine antifragile Krisenvorsorge.
Das war sehr eindrücklich. Ich würde sagen, ich finde mich da auf viele Szenarien bezogen, eher so im robusten Bereich wieder.
Ah, ich wollte gerade fragen, wie bist denn du aufgestellt?
Aber ich arbeite dran.
Die robuste
arbeite
Natur.
Arbeite ich ja auch mit dir, ja. Gibt es so eine kleine Merkregel, wie man für sich selber mal so ein paar Lebensbereiche durchgehen kann und feststellen kann, ob man fragil, robust oder antifragil ist? Deine Beispiele waren ja jetzt etwas ausführlicher. Kannst du das irgendwie runterbrechen?
Ja, also fragil sind Leute, die keine Puffer haben, die dem System einfach immenses Vertrauen entgegenbringen und sich überhaupt nicht vorstellen können, dass irgendwann mal was anderes passieren kann. Die Robusten, die haben einen Puffer in einem gewissen Umfang, die überstehen eine gewisse Zeit. Und die Antifragilen bauen sich halt Optionen auf. Die sagen eben, so ein Stromausfall, der bricht mir nicht das Genick. Im Gegenteil, ich profitiere sogar davon. Ich bin flexibel und ich kann auf verschiedenste Szenarien reagieren. Ich habe auf die verschiedenen Dinge einfach immer eine Antwort.
Das ist eine gute Merkregel. Also da muss ich wirklich in einigen Lebensbereichen auch noch einiges tun, aber eins am anderen. Sonst ist man ja wieder nicht antifragil.
Ja.
Apropos, du hast ja gesagt, es gibt drei Dinge, die man tun kann, ohne sich zu verlieren, die einfach erstmal die Basis legen. Und ich habe ja vorher mit dir schon gesprochen, ich weiß, dass sie in deinem neuen Buch stehen. Mhm. Und das heißt, antifragil investieren wie die Stoiker.
Ja.
Und daran geht es eben genau um diese Dinge. Antifragilität als Lebenshaltung, dass man Unsicherheit als Basis des Lebens akzeptiert. Und bevor wir dann wirklich versprochen zu diesen drei Tipps kommen, möchte ich dich noch fragen, was glaubst du, warum es den Menschen so schwerfällt, Unsicherheit des Lebens anzuerkennen? Man wird ja auch nicht unbedingt so erzogen.
Ja, Menschen hassen einfach Unsicherheit, weil sie die Illusion von Kontrolle verlieren. Warum sonst gibt es so viele Menschen, die täglich den Wetterbericht gucken? Die kommen einfach mit der Unsicherheit nicht klar, zu wissen, wie morgen das Wetter wird. Und genau deswegen verlassen sie sich auf solche Sachen.
Ja.
Das Problem ist, dass unser Gehirn nicht auf Wahrheit optimiert ist, sondern auf Sicherheitsempfinden.
Ja.
Also bauen wir uns Geschichten auf, erstellen Prognosen, glauben Prognosen und sind von scheinbaren Gewissheiten überzeugt. Das ist der einzige Grund. Das Problem aber, was sich dahinter verbirgt, ist, die Realität und die Welt ist nicht planbar. Wir tun so, als wäre sie planbar. Genau da liegt das Problem. Unsicherheit zu akzeptieren heißt, die eigene Ahnungslosigkeit zu akzeptieren, also anzuerkennen, dass wir nichts über die Zukunft wissen können. Und das kratzt eben bei den meisten am Ego und deswegen scheitern auch die meisten, weil sie es trotzdem immer wieder versuchen und sich dann eben auf falsche oder fahrlässige Prognosen verlassen.
Ich finde es wirklich faszinierend, wie uns unsere Psyche da immense Streiche spielen kann. Also man hat das ja in den letzten Jahren gesehen, was gesellschaftlich auch für Dinge, sage ich mal, ans Licht gekommen sind, die früher massiv bekämpft wurden im Sinne von nein, das ist nicht so oder das gibt es nicht. Und dann ist es plötzlich irgendwie doch Status quo. Mhm. Das ist ja quasi der Beweis für diesen Mechanismus. Und trotzdem geht man jetzt nicht unbedingt jeden Tag davon aus, dass man vielleicht noch Hunderten dieser falschen Annahmen unterliegt.
Ja.
Okay, also kommen wir jetzt endlich zu deinen drei Tipps. Ich habe gerade schon mal reingelinst in dein Buch. Ich glaube, dass sie sich in Kapitel 12 finden, nachdem du in vielen Kapiteln vorher viele wichtige Grundlagen gelegt hast und der Leser überhaupt erstmal versteht, warum Antifragilität so wichtig ist und was es damit auf sich hat. Und der erste Tipp, den du in dem Buch gibst, liest sich wie folgt: Kaufe eine kleine Menge physisches Gold oder Bitcoin und lagere sie sicher außerhalb des Bankensystems. Das ist überraschend einfach.
Das habe ich mir gedacht.
Also ich könnte jetzt zum Beispiel einfach einen 1 Gramm Goldbarren bei dir für, keine Ahnung, plus minus 130 Euro kaufen und hätte damit quasi Schritt 1 schon abgehakt. Was mich wundert ist, warum nennst du hier auch Bitcoin?
Ja, Da wundere ich mich manchmal selbst drüber. Aber nein, Spaß beiseite. Der Punkt ist nicht Gold oder Bitcoin. Das ist überhaupt nicht die Frage, ne? Der Punkt ist raus aus dem System. Denn beide, Gold und Bitcoin, haben eine Gemeinsamkeit und das ist, sie haben keine Gegenpartei, also man ist nicht abhängig von Dritten. Es ist kein Versprechen und kein, wir zahlen dir zurück, vertrau uns einfach. Ne, das wird schon funktionieren. Mhm. Gold ist ja klar, die bekannten Argumente, physisch vorhanden, seit Jahrtausenden akzeptiert, funktioniert ohne Strom, ohne Internet, ohne Vertrauen, ist also ziemlich analog. Und Gold ist die Versicherung gegen Systemversagen. Das ist ja jetzt bekannt. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Bei Bitcoin ist es dann die Gegenposition digital, aber auch begrenzt, so wie Gold eben auch im Angebot begrenzt ist. Und es ist unabhängig von Zentralbanken. Was mir aber hier wichtig ist, ist nicht das Hahn der Suppe zu finden, was bei dem einen oder anderen schiefgehen könnte, sondern mir ist wichtig, dass es sich um dezentrale Systeme außerhalb staatlicher Kontrolle handelt.
Das leuchtet ein.
Der eigentliche Grund, warum beides reingehört, ist eben diese Redundanz, von der ich immer spreche. Also, dass man sich Redundanzen schafft, Optionen schafft. Gold ist also eher die analoge Seite, Bitcoin die digitale. Welche von beiden jetzt unsere Zukunft bestimmen werden, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, beide Seiten zu spielen. Also du musst nicht wissen, ob Inflation kommt oder ob das System stabil bleibt, ob Banken stabil bleiben, ob Staaten eingreifen, wenn es zur Krise kommt. Du stellst dich einfach nur so auf, dass du einfach mehrere mögliche Zukünfte überlebst.
Ich kann mir vorstellen, dass viele, die dir hier jede Woche zuhören, diesen ersten Schritt auf jeden Fall schon mal abhaken können. Der zweite ist, baue eine zweite Einkommensquelle auf, egal wie klein. Ob ein digitales Produkt, ein Nebenjob oder ein Investment. Zitat aus deinem Buch. Ein Angestellter, der nebenbei ein digitales Produkt verkauft und nebenbei Silber kauft, ist antifragiler als ein Manager mit 10.000 Euro Monatsgehalt, der alles in ETFs steckt. Eine Ärztin mit eigener Praxis, die Immobilien hält und sich in Kryptowährungen einarbeitet, hat mehr Unabhängigkeit als ein Beamter, der nur auf seine Pension vertraut. Das haut rein als Beispiele. Was denkst du, machen die Menschen hier aus deiner Sicht noch für typische Denkfehler beim Thema Investment und zweites Einkommen?
Zunächst wird Einkommenshöhe mit Sicherheit gleichgesetzt. Mhm. 10.000 Euro Gehalt im Monat fühlt sich ziemlich stabil an.
Ja.
Das Problem ist aber nur, es ist eine einzige Einnahmequelle. Man ist abhängig von einer einzigen Quelle. Fällt sie weg, ist alles weg. Ja. Ja, so könnte man es zusammenfassen.
Muss man sich echt immer wieder klar machen.
Ja, oder das Beispiel mit den ETFs. Ne? Ein Manager, der alles in ETFs steckt, der diversifiziert zwar, zumindest ist das die Annahme, aber alles in einem Depot, alles in einem System. ETF hier, ETF da und einfach breit gestreut. Das klingt grundsätzlich richtig. Die Realität zeigt, dass das keine Diversifikation ist. Das ist einfach nur Selbstberuhigung, weil ich im gleichen System streue. Ich bin immer noch abhängig von einer Notenbank, die über unser Wohl und Wehe entscheidet. Und deswegen ist das keine wirkliche Diversifikation. Und der dritte Punkt oder der dritte Denkfehler in meinen Augen ist, dass man zu sehr Vertrauen in Systeme hat, statt anzuerkennen, dass Systeme dieses Vertrauen nicht verdienen und dass man sich lieber auf den Weg machen sollte und sich Redundanzen aufbaut, also Optionen schafft. Das ist viel, viel wichtiger als Systemvertrauen. Ja, ein Beamter sagt, meine Pension ist sicher, da muss ich immer schmunzeln. Oder ein Angestellter, mein Job ist sicher. Ja, beides basiert auf politischen Entscheidungen, wirtschaftlicher Stabilität und auch Versprechen. Das sind die drei Punkte, auf denen alles aufbaut. Und genau das ist es auch, was im Ernstfall als erstes den Bach runtergeht. Und der vierte Punkt oder der vierte Denkfehler ist, dass Skalierbarkeit unterschätzt wird. Ein kleines digitales Produkt, ein kleiner Online-Shop oder sowas, der wirkt auf den ersten Blick erstmal lächerlich. Bis es unabhängig vom Ort funktioniert, mehrfach verkauft wird, also die Umsätze ziehen an und das Ganze ist nicht an Zeit gebunden. Also ich habe plötzlich viele verschiedene Optionen, die dazu führen können, dass mein Produkt durch die Decke geht. Mhm. Und der fünfte Punkt ist, dass man einfach Komplexität meidet. Menschen wollen immer an einfachen Strukturen arbeiten, in einfachen Strukturen denken. Ein Job, ein Konto, ein Plan. Aber einfache Systeme sind eben auch die, die am anfälligsten sind, die am fragilsten sind. Also einfach ein bisschen hingucken. Die meisten optimieren ihr Einkommen, die Klugen optimieren ihre Optionen. Ich persönlich glaube, dass man damit besser fährt, wenn man sich verschiedenste Optionen für verschiedenste Szenarien aufbaut.
Ich habe jetzt gerade auch noch mal gemerkt, wie da eintritt, was wir vorher hatten mit den psychologischen Schutzmechanismen, weil es ist sau unbequem als Lebensgefühl, sich permanent bewusst darüber zu sein, dass mein Job nicht die eine sichere Sache ist.
Das ist nicht smart, das stimmt.
Genau, und dann muss man halt mit diesem Lebensgefühl dealen und sich darum kümmern. Und ich kann total verstehen, jetzt nur als eins von vielen Beispielen, dass viele das auch einfach gerne zur Seite schieben. Kommen wir aber zu Schritt 3. Ich sage dir ehrlich, ich hätte spätestens hier damit gerechnet, dass du jetzt mit klassischer Notfallvorsorge kommst.
Ach komm.
Gerade weil ich das Buch jetzt auch lese während eines möglichen Szenarios von Gaskrise und Lebensmittelengpassen durch die Iran-Situation. Ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, auch wenn du es nicht in deinem Buch erwähnst. Da lasse ich dich nicht raus aus der Nummer. Du gehst aber im Buch in eine andere Richtung und schreibst, reduziere bewusst deine Fixkosten um mindestens 10%, kündige Abos, streiche unnötige Ausgaben und spüre, wie deine Freiheit wächst. Warum als dritten Tipp für wirklich eine antifragile Basis dieser Schwerpunkt?
Na gut, aber Anja, Katharina, das liegt ja auf der Hand. Ne? Fixkosten sind unser Risiko. Fixkosten sind eigentlich das Problem in Krisen. Fixkosten muss ich immer bezahlen. Also es kommt in der Krise nicht der Vermieter um die Ecke und sagt, du musst deine Miete nicht mehr zahlen oder das Tanken wird günstiger. Oder meine Lebenshaltungskosten fallen auf einmal. Fixkosten sind immer da. Ich muss sie immer bezahlen. Sie zwingen dich auch zu funktionieren. Sie zwingen dir auch ein Einkommen auf. Und hohe Fixkosten bedeutet letztlich eine hohe Abhängigkeit. Und das ist in der Krise suboptimal. Ja, und wenn du es schaffst, deine Fixkosten zu senken, das ist ja nicht immer so leicht. Aber wenn du es wirklich schaffst, das wirklich mal signifikant nach unten zu drücken, dann brauchst du natürlich auf einmal weniger Einkommen, was in der Krise durchaus ein Feature sein kann. Du wirst unabhängiger und du bekommst echte Handlungsfreiheit. Also merken sollte man sich, nicht dein Einkommen macht dich frei, sondern das, was du nicht ausgeben musst.
Das hat mich jetzt auch überzeugt. Ich finde auch alleine schon, dass man seine Fixkosten komplett kennt und jeden Monat vor Augen hat, das macht schon einen wahnsinnig großen Unterschied.
Da sprichst du was an, ja.
Wenn man sie dann noch gekürzt kriegt, umso besser. Aber ja, es war gut, dass du es nochmal auf den Punkt gemacht hast, dass einen das tatsächlich freier macht von Abhängigkeiten und flexibler in Krisen. Hast du denn trotzdem angesichts der Hormuzkrise irgendwas vorbereitet? Weil die Stimmen werden ja jetzt schon lauter mit Kerosinknappheit. Kann man noch reisen? Fällt die Gasheizung im Winter aus? Tanken wird teurer, Lebensmittel werden vielleicht knapper. Auch wenn ich weiß, du sagst immer, die Zukunft kann man nicht vorhersehen, denke ich doch, dass du dafür konkrete Maßnahmen auch ergriffen hast.
Ja, natürlich. Das wäre jetzt auch fatal, wenn es nicht so wäre. Ich habe tatsächlich gerade drüber nachgedacht, ob es klug ist, mal vielleicht mir auch ein E-Auto noch zuzulegen, weil ich ja komplett auf Diesel angewiesen bin. Also ich denke da tatsächlich drüber nach, ob ich diese Abhängigkeit jetzt von Öl und Gas reduzieren möchte. Wird nicht so schnell gehen, aber ist sicherlich mal eine gute Alternative, über die man wirklich nachdenken sollte, die man sich schaffen sollte. Natürlich ein paar Lebensmittel für ein paar Wochen, Wasser oder die Basics, die man so braucht, um zu überleben. Logisch, vielleicht die Mobilität ein bisschen optimieren, nicht mehr so viel rumfahren, effizienter planen. Dann also einfach nicht überrascht zu werden, wenn an den Tankstellen die Spritpreise durch die Decke gehen. Und wie ich es gerade schon vorhin gesagt habe, Fixkosten reduzieren, finanzielle Luft sich schaffen, Liquidität erhöhen, alles, was unnötig ist an Ausgaben, weg. Dann hast du zumindest mal deine Abhängigkeit vom System etwas reduziert, was dir dann in der Krise durchaus helfen kann.
Ja, super. Mir hat das tatsächlich geholfen. Also sowohl die konkreten Tipps, was du da so machst, da ist vielleicht noch das eine oder andere für mich dabei. Und auch zu verstehen, bei den 3 Tipps, die du jetzt als Grundlage gegeben hast, dass es quasi erstmal darum geht, eine eigene Grundlage zu haben, unabhängig davon, ob eine Krise kommt und welche kommt. Also, dass du, egal was passiert, eine möglichst gute Ausgangsgrundlage hast. Und dann kannst du dich um Einzelereignisse kümmern.
Genau.
Gell? Habe ich es richtig zusammengefasst?
Absolut richtig.
Ich würde trotzdem die 3 Tipps von dir nochmal in eine Checkliste packen, dass man die, wenn man möchte, in 14 Tagen Schritt für Schritt umsetzen und für sich abhaken kann. Ich verlinke die dann in der Folgenbeschreibung. Genauso auch dein neues Buch für alle, die tiefer einsteigen wollen. Und ja, dann sind wir schon am Ende angekommen und ich würde mich freuen, wenn du zum Abschluss noch ein paar knackige letzte Worte hast, vielleicht zusammenfassend, auf den Punkt bringend, was sich verändert, wenn man diese 3 Schritte konsequent umsetzt.
Ja, dass man sich einfach klar macht, dass niemand unverwundbar ist und wir sollten unbedingt aufhören, davon zu träumen, unverwundbar zu sein. Also es geht einfach darum, die Abhängigkeiten zu reduzieren, Redundanzen aufbauen, mehr Ruhe im Chaos dadurch zu gewinnen. Du wirst also nicht über Nacht krisenfrei, du wirst krisenfest und irgendwann im Optimalfall dann auch krisenstärker.
Irgendwann bin ich das Päckchen, wo drauf steht, bitte schütteln, bitte.
Genau, unbedingt fallen lassen, unbedingt auf die Erde schmeißen. Ne?
Okay. Ronny, in diesem Sinne, vielen Dank für deine ganzen Tipps und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
Gerne, gerne. Danke für die Fragen.
Tschüss.
Tschüss.